Ich will euch trösten, sagt Gott. Es sind meistens Bilder wie die, wo ich Ihnen jetzt zeige, wo Trost eine Rolle spielt. Wir sind Bilder, wo wir noch aus gar nicht allzu langer Zeit sind. Das sind Blumenmeere, weil Menschen Schweres erlebt haben. Und das sind ganz persönliche Schicksalsschläge. Vielleicht manchmal gar nicht so die großen, sondern auch das ganz normale, ein verlorenes Spiel von dem Kind. Aber eben auch die Blumenmeere in Paris und wo wir sie überall gesehen haben, wo Menschen zusammenkommen und Trost brauchen. Gerade das sind ja so Momente, wo man merkt, man kann selber nichts mehr tun. Meistens sind Situationen, wo Menschen an ihre Grenzen kommen, wo sie selber, wir haben immer gern alles selber im Griff, wir Menschen. Und an den Situationen, wo wir merken, uns gleitet es aus der Hand, das Leben. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Wir sind auch ein Stück weit hilflos, da brauchen wir Trost. Da brauchen wir auch uns einander. Das finde ich an den Bildern von den Blumenmeeren immer so eindrücklich, dass da Leute zusammenkommen, die sich nicht kennen, aber sich trösten oder gemeinsam Trost suchen. Ich wünsche uns allen natürlich ein Jahr, das vor allem von Freude geprägt ist. Aber sicherlich haben Sie auch die Momente, wo Sie mit Ihrem Leben an die Grenzen kommen, wo man Trost braucht und wo man auch einander braucht. Es ist heute genau ein Monat her, dass ich am Grab von meiner Oma gestanden bin. Und das ist nicht nur die Trauer, die ich da gespürt habe am Grab, das spürt man da natürlich, wenn man jemanden loslassen muss. Aber es war vor allem an diesem Grab auch der Trost zu spüren, das fand ich ganz eindrücklich. Vor allem darin, dass wir da als Familie gestanden sind an dem Grab. Wenn man gemeinsam steht am Grab und eben nicht allein, dann ist schon allein das Trost. Das ist für mich in Sachen Trost schon ein erstes Stichwort, was Trost schenken kann. Gemeinschaft, gemeinsam zu trauern, gemeinsam auch auszuhalten, was schwer ist, das macht Trost schon aus. Nicht allein sein, da beginnt Trost. Und da beginnt für mich auch der Wert von unserer Jahreslosung, dass Gott uns zusagt, ich bin da mit dabei, gerade in diesen schweren Situationen, ich bin da. Ich lasse euch nicht allein in diesen Situationen. Das ist keine Forderung, die wir da haben, sondern einfach nur ein Zuspruch von Gott. Ich bin da. Michael, dein Vater, der war viel zu lange nicht da für dich oder nicht wirklich für dich da, nicht so, wie du dir das gewünscht hast. Schon als er gelebt hat, aber dann auch, als er gestorben ist, war er dann auch gar nicht mehr greifbar. Du hast in einem Buch beschrieben, was dir dabei zum Trost geworden ist, nämlich das Stichwort Versöhnung, dass du dich versöhnen konntest mit deinem Vater. Erzähl doch mal, wie das war, diese Versöhnung und ja, was das für dich ausmacht, was das für dich über Trost sagt, Versöhnung.
Ja, da muss ich erstmal als Einleitung sagen, dass mein Vater, der ist vor 5 Jahren gestorben und er hat mir auch 4 Wochen vor seinem Tod die Genehmigung gegeben, darüber zu sprechen. Einfach, dass Menschen Gott kennenlernen wie er oder wie wir und dass Menschen sich wieder versöhnen. Ja. Und mein Vater war ein stadtbekannter Säufer, er hat nicht gearbeitet und wir waren im Prinzip die Ärmsten und die Schwächsten im ganzen Ort und die Verrufensten. Also ich bin in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, habe bis zum 14. Lebensjahr im Schlafzimmer meiner Eltern geschlafen. Und was ich an Gewalt erfahren habe, möchte ich heute nicht erzählen, da die Kinder heute da sind. Aber was für mich auch gewalttätig war, ich habe versucht, meinen Vater mein ganzes Leben lang zu ändern. Er hat mir nicht gepasst. Indem ich gesagt habe, hör auf zu trinken, mach das so und da treibst du einen Menschen weg. Er hat dann noch mehr getrunken. Und ist noch unzufriedener geworden. Ich habe es nicht verstanden. Ja. Und vor mittlerweile 9 Jahren bin ich eines Abends durch die Straßen gefahren und sehe ihn. Und in meinem Herzen war, der lebt nicht mehr lange. Und dann habe ich gebetet. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte einen Frieden haben mit meinem Vater. Ich habe keine Ahnung wie. Und eines Nachts habe ich dann geträumt, mein Vater wäre gestorben. Und am nächsten Morgen wusste ich, was ich zu tun hatte. Mein Vater lebte in einer stadtbekannten Kneipe, wo sämtliche Alkoholiker des Ortes lebten. Und da stand ich dann an Zimmer Nummer 5. Und dann habe ich noch einen sehr großen innerlichen Kampf gehabt, weil wir wissen ja, bei jedem Streit sind die anderen schuld. Aber die anderen sind heute nicht hier. Es geht um uns. Und die ganze Palette, was er mir angetan hat, ging durch meinen Kopf rauf und runter. Aber dann in der Bibel steht, mit meinem Gott springe ich über Mauern. Es war wirklich die größte Mauer in meinem Leben, zu meinem Vater zu gehen. Ich denke, manche von euch haben vielleicht auch kein gutes Verhältnis mit ihren Geschwistern, mit Nachbarn, mit ihren Eltern. Manchmal sind die eigenen Hausgenossen, die eigene Verwandtschaft, die Menschen, die um uns herum sind, die größte Mauer, Frieden zu machen. Ist schon komisch. Unseren Kindern wünschen wir eine sichere Welt, eine versöhnte Welt. Und wir haben so viele Kriege und wir schaffen es nicht, untereinander Frieden und Liebe auszusprechen. Liebe auszusprechen, ganz großes Problem. Vielleicht auch bei euch. Ich hab dich lieb, da kommt man sich blöd vor. Ich bin mir blöd vorgekommen, in dieses Zimmer reinzugehen und sagen, ich hab dich lieb. Das muss man sich mal vorstellen. Ich hatte Probleme, mit meinem eigenen Vater zu reden. Im Übrigen, wenn ich 99% der Männer frage, wie geht's dir, sagen sie mir, es passt schon. Wie soll ich jemanden trösten, der nicht mehr spricht, der flüchtet? Das ist das andere. So ging ich zu meinem Vater rein und habe Folgendes zu ihm gesagt. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich lieb habe. Und ich bin gekommen, um dich um Vergebung zu bitten. Und mein Vater, der so viel geschrien und so viel Gemeinheiten von sich gegeben hat, der wird einfach nur still. Er schaut mich 7, 8 Sekunden an und dann fragt er mich, warum ich zu ihm komme. Dann habe ich gesagt, ich habe mich mein ganzes Leben lang für dich geschämt. Und darum bitte ich um Vergebung. Du musst dich nicht mehr ändern. Du kannst weiter trinken. Du kannst so bleiben, wie du bist. Denn wahre Liebe erfordert gar nichts. Nichts. Sie liebt einfach. Und dann kommt mein Vater nach 37 Jahren her, packt mich am rechten Oberarm. Er war ein Kriegskind. Er hatte ein Problem mit Liebe aussprechen und mit dem Arm nehmen. Und sagt zu mir, ich habe dich immer lieb gehabt. Von diesem Tag an wurden wir Freunde. Wir hatten etwas, was viele Menschen brauchen, Tischgemeinschaft. Die Sehnsucht aller Menschen. Und ich konnte ihm am Schluss ganz normal Liebe aussprechen. Wir konnten uns in den Arm nehmen und küssen. Wir sind wirklich versöhnt. Und das wünsche ich euch so sehr. Ich weiß nicht, was der Stefan mich noch alles fragt. Ja. Wir haben es nicht ausgemacht. Wir warten immer auf irgendetwas. Ich möchte noch einen Satz dazu sagen. Versöhnt sein. Eine Freundin von mir hat vor 6 Wochen ihren Freund verloren mit 27 Jahren. Einfach so, plötzlicher Herzstillstand. Ich bin dann hergegangen und habe auf seine Facebook-Seite geschaut. Da haben die Leute Folgendes geschrieben. Wir haben es dir nicht gesagt, aber wir haben dich lieb. Wir wollten dir noch Danke sagen. Wir wollten dir noch sagen, dass wir stolz auf dich sind. Warum nicht vorher? Warum Pray for Paris? Warum erst, wenn es zu spät ist? Vor 2 Jahren hatte Schumi den Unfall. Betet für Schumi, stand in der Bildzeitung. Warum nicht vorher? Ich wünsche euch so sehr, dass ihr Liebe heute aussprechen könnt, weil ihr nicht wisst, was morgen ist. Heute ist ein guter Tag. Und besonders ihr Männer, wieder über Gefühle zu sprechen. Ich hab dich lieb. Eure Söhne und Töchter, für die ist es so wichtig, dass ihr Stolz und Liebe ausspricht. Sonst suchen die das irgendwo in der Welt und es geht nicht gut aus. Liebe aussprechen. Wisst ihr, als mein Vater starb, war ich traurig, aber ich war frei, weil ich habe die Liebe ausgesprochen. Ich bin versöhnt.
Versöhnung tröstet, weil sie wiederherstellt oder weil sie auch vielleicht das, was nicht wiederherstellbar ist, auch ernst nimmt. Versöhnung tröstet, weil sie Schwieriges nicht einfach nur weg erklärt und weil sie es nicht einfach nur unter den Teppich kehrt, sondern weil sie einen wirklich ernst nimmt. Wenn ich einen neuen Teppich verlege und darunter aber noch irgendwelche Reste vom alten sind, dann kann ich den neuen Teppich drauflegen, aber da bleibt immer irgendwas Unebenes. Das kriege ich nicht weg. Das kann ich dann, weil was unterm Teppich ist, da kann ich draufklopfen, aber das geht nicht weg. Das bleibt da. Und so ist es mit Gefühlen oft auch, mit Trauer, mit Zweifel, mit Schmerz und anderen Gefühlen. Wenn man nicht versöhnt ist, dann bleibt es da unterm Teppich und dann kommt es auch wieder irgendwann vor. Versöhnung ist so wertvoll, weil sie tröstet, weil sie ernst nimmt, weil Gott uns darin ernst nimmt, auch in dem, was wir selber vielleicht nicht im Griff haben. Weil er unseren Schmerz wahrnimmt und nicht einfach nur weg erklärt, weil er mitleidet und auch mitweint. Für mich ist eine besondere Sache an diesem Vers der Jahreslosung, dass Gott da so emotional geschildert wird, also mit ganz viel Herz, wie eine Mutter tröstet. So gar nicht distanziert, so gar nicht von oben herab, einfach ein ganz naher Gott, ein mütterlicher Gott, voller Zuneigung, Geborgenheit und Nähe. Das Thema Nähe ist auch was für mich mit Trost zusammenhängt und für dich auch. Du schilderst in einem Abschnitt in deinem Buch, wie du Gott ganz mütterlich tröstend erlebt hast, wie du seine Nähe ganz spürbar erlebt hast. Du sagst da, du hast dich wie in seinen Schoß gelegt. Kannst du das ein bisschen erklären, wie das war, diese Geschichte, wo du dich in den Schoß Gottes gelegt hast?
Es ist für mich jetzt echt unbeschreiblich, weil ich habe nicht gewusst, was er fragt. Gell? Und ich wollte euch aber diese Geschichte erzählen. Unsere Gesellschaft hat ein ganz, ganz großes Problem mit, wenn Menschen verlieren und versagen. Es wird nicht mehr geduldet. Du musst immer funktionieren. Ich war viele Jahre lang auch mit Klitschko und mit solchen Leuten unterwegs. Und als Klitschko vor 6, 7 Wochen seinen Kampf verloren hat, nach 10 Jahren, da habe ich mal im Internet geguckt, was die Leute über ihn schreiben. Versager, Pfeife, Waschlappen. Das waren noch die angenehmeren Ausdrücke. Diese Welt hat ein Problem mit Menschen, die verlieren. Wie gut, dass ich einen Gott habe, der mich so lieb hat, wie ich bin. Ja, den Ersten, den er mit ins Paradies nimmt, einen stadtbekannten Mörder. Die Erste, die nach der Auferstehung sieht, eine stadtbekannte Prostituierte. Seine engsten Freunde, die waren streckenweise Katastrophen, so wie ich. Ich bin kein Haarbesser. Warum sage ich das? Vor euch steht ein Vater, der versagt hat. Total. Ich habe tausende von Jungs in meinem Leben gefragt, was würdest du am liebsten mit deinem Papa machen? Mir hat noch kein einziger erzählt, Playstation spielen oder so ein Quatsch. Unsere Kinder verbringen heute bis zu 8 Stunden vor diesen bescheuerten Kisten. Vor Handy, vor Playstation, Xbox, was weiß ich was alles. Ich kenne den ganzen, heute macht man Skispringen im Wohnzimmer. Man hupft vor dem Fernseher rum. Aber ich habe tausende gefragt, was würdest du am liebsten mit deinem Papa machen? Wisst ihr, was die Top-Antworten sind? Egal ob arm oder reich, egal welche soziale Schicht, egal ob Österreich, Schweiz oder Deutschland, ein Baumhaus bauen. Zum Fischen gehen, klettern und am Lagerfeuer sitzen. Wenn ich Mädchen frage, was würdest du am liebsten mit der Mama, mit der Oma machen? Die Top-Antwort: in allen Ländern zum Shoppen gehen. Ja, das bedeutet Nähe. Ja. Und wisst ihr, was die zweite Top-Antwort ist? Kochen und Kuchen backen. Mir hat von den Tausenden von Kindern und Jugendlichen noch nie einer etwas anderes gesagt. Das ist die Sehnsucht unserer Kinder. Ich habe einen Sohn, der wird 22 in diesem Jahr. Ich habe das Baumhaus nie mit ihm gebaut. Ich saß leider nie mit ihm am Lagerfeuer. Ich war auf der Flucht vor meinem Vater und vor mir selber. Und mein Sohn hatte vor 7, 8 Jahren schreckliche Gedanken. Und als ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht, das war bis dahin der zweitschlimmste Tag meines Lebens und bis dahin der schlimmste Tag. Der schlimmste Tag kam später noch. Da ging ich auf, ich habe ein sehr kindliches Verhältnis zu Jesus. Ich bin ganz normal evangelisch getauft, bin aber in der katholischen Kirche groß geworden, weil die 100 Meter von meinem Haus war. Und wenn man mir wehgetan hat, dann bin ich immer in die Kirche reingegangen und habe das Kreuz Jesu gestreichelt mit 5, 6 Jahren. Ich hatte ein Bild mit Jesus bei uns im Schlafzimmer. Ich habe bis zum 14. Lebensjahr im Schlafzimmer meiner Eltern geschlafen. Da ging ich Wange an Wange, ja, und habe mich trösten lassen von Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, ich verstehe es selber nicht. Ja, aber es war einfach so. Ich habe wirklich Gottes Nähe ein Stück weit immer als Kind gespürt und seinen Trost. Und meine Kindheit, meine Jugendzeit war vielleicht so, wie es hier keiner vorstellen kann. Ich habe auch mit 18 Jahren auf der Straße gelebt. Und am dunkelsten Tag meines Lebens, wo ich nicht wusste, wie überhaupt alles weitergeht, und auch das möchte ich nicht in der Tiefe jetzt erörtern, weil Kinder da sind, aber ich habe einen Stuhl herausgezogen und habe gesagt, Gott, setz dich her zu mir. Möge für manche albern klingen. Und ich wusste, der ist da. Und am dunkelsten Tag meines Lebens habe ich mich niedergekniet und meinen Kopf auf die Sitzfläche gelegt. Und ich habe gespürt, wie wenn ich mit meinem Kopf im Schoß meines Vaters liege. Das war der dunkelste Tag meines Lebens bis dahin, aber ich habe mich geborgen gefühlt wie nie zuvor. In meinem Innern habe ich gespürt, ich soll zu meinem Sohn gehen und Frieden machen. Ich bin zum zweiten Mal verheiratet. Ich habe in vielen Punkten meines Lebens anderen die Schuld gegeben. Wir Menschen schieben gerne auf die anderen. Aber da habe ich erkannt, ich habe dasselbe gemacht wie bei der Versöhnung mit meinem Vater. Ich bin hingegangen und habe um Vergebung gebeten. Weil wenn ich zum anderen sage, ich vergebe dir, bedeutet das, du bist schuld an allem. Wenn ich um Vergebung bitte, ist das Freiheit. Das ist entwaffnend. Und das habe ich nach dieser Aktion, nach dieser Begegnung mit Gott erfahren dürfen. Und 3 Stunden später war mein ganzer Lebensumstand hat sich radikal gewendet. Ich versöhnte mich mit meiner Ex-Frau und ich versöhnte mich mit meinem Sohn. Das ist jetzt fast 8 Jahre her. Die Versöhnung und die Freundschaft ist geblieben. Aus einem einzigen Impuls. Als ich aufgestanden bin, mit dem Gefühl, ich war in Gottes Schoß, am dunkelsten Tag meines Lebens.
Ich finde, man kann es fast nicht schöner beschreiben, den Kopf in Gottes Schoß zu legen. Das ist wirklich was ganz arg Starkes, was Trost beschreiben kann. Oder eben wie die Jahreslosung sagt, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist so, da legt man den Kopf in den Schoß der Mutter und ist ganz nah, ist ganz geborgen, richtig aufgehoben. Darum geht es beim Trost von Gott. Und eben nicht um die vielen Erklärungen, die man sich so manchmal denkt oder dass man irgendwie was verstehen muss. Jesus ermutigt uns oder Gott ermutigt uns in der Jahreslosung, dass wir Gottes Nähe suchen. Auch wenn sich das vielleicht für manche von Ihnen jetzt erstmal komisch anhört, wenn man das so hört. Aber vielleicht ist genau das, die Nähe so zu suchen, ganz spürbar zu suchen. Denn wenn Gott uns mütterlich tröstet, dann kommt er uns ganz nahe. Dann redet er uns eben nicht nur gut zu aus der Ferne. Dann ist sein Trösten eben nicht nur ein Vertrösten. Wir kennen ja selber diese viele Tröstenden, eigentlich die Sprüche, die trösten sollen. es wird schon wieder, sagt man leicht mal. Oder es ist doch in Wirklichkeit nur halb so schlimm. Anderen geht es auch nicht besser. Nimm dir das doch nicht so zu Herzen. Du kannst sowieso nichts ändern. Das sind alles so Dinge, wo man so ein bisschen, die sollen trösten, aber sie tun es nicht. Oder auch, du wirst sehen, es geht vorüber. Die Zeit heilt alle Wunden. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Das stimmt alles einfach nicht. Das ist kein Trost. Und trotzdem merke ich selber, dass wir ganz oft, wenn wir andere trösten, ganz schnell in solche Sätze verfallen, weil wir vielleicht hilflos sind. Wenn wir selber auch andere trösten, dann kommen wir in solche Erklärungen. Und die sind ja gut gemeint, aber sie sind nicht wirklich Trost. Gottes Trösten ist mehr als gute Worte, die einem zugesprochen werden. Er tut was, er handelt, er wird aktiv. Ich fand es ganz spannend, du erzählst in deinem Buch von einem Erlebnis, wo du selber getröstet hast. Da ging es um einen Freund, und das ist für dich dann auch ganz eindrücklich geworden, wie du ihm Trost zusprechen konntest. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das da war, als du Trost weitergegeben hast? Also jetzt nicht empfangen, sondern weitergegeben hast.
Ich habe schon viele Leute getröstet. Wen meinst du jetzt?
Na, erzähl von einem.
Ja, also meinem Herzen ist euch zu erzählen, also ich habe ja jetzt so ein bisschen vielleicht auch neugierig gemacht, von dem zweitschlimmsten Tag meines Lebens gesprochen. Meine Familie hatte vor 5 Jahren einen schweren Autounfall. Ein junger Mann, der seinen Wert nicht kannte, ist statt 70 Stundenkilometer 150 gefahren und fährt in das Auto meiner Familie. Ja, also ist ein wunderbarer Mensch gestorben. Und meine Frau hat fast 60 Knochen gebrochen. Und meine Tochter hat mit großem Glück überlebt. Und da war ich 2 Stunden von zu Hause weg. Und da habe ich diesen Anruf bekommen und ich wusste nicht, ob meine Familie lebt. Jetzt fährst du 2 Stunden von Nürnberg nach Aalen. Ich würde jeden hier gerne persönlich fragen, wo schreist du hin? Zu wem? Die Horoskope können dir nicht helfen. Und deine Glücksbringer auch nicht. Nur der, der sagt, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Ich habe damals einen Freund gehabt, den habe ich immer noch, als Polizeikommissar. Der war immer da, immer. Der redet nicht viel, der ist da. Der hat 2 Stunden mit seinen Kollegen telefoniert, während ich 2 Stunden lang gebetet habe. Was in dieser Zeit alles geschehen ist, das kann ich nur ansatzweise erklären. Es kamen Menschen von überall her, die haben gekocht, die haben gebügelt, die haben nach meiner Kleinen geschaut. Ich wurde umsorgt, ich wurde getröstet auf unfassbare Art und Weise. Und es ist mir einfach wichtig, auch diesen Trost weiterzugeben. Aber dazu, wisst ihr, als Kind, wenn man mir wehgetan hat, dann hat mein Lehrer oder unser Pfarrer das gespürt oder mein Sporttrainer, da hat man mich in den Arm genommen. In Wirklichkeit sieht es so aus, dass wir 82 Millionen Menschen sind und doch so einsam. Viele Männer, die ich kenne, die sagen mir, ich habe keinen einzigen Menschen, mit dem ich reden kann. Keinen einzigen. Und mein Herz und meine Erfahrung sagt einfach, dass hier auch ein paar Männer sitzen, die keinen einzigen Menschen haben, mit dem sie reden können. Deswegen möchte ich den Anfang machen, über Schuld und Scham sprechen, weil Christus genau für das alles bezahlt hat. Für die Dinge, wie ich mich schämen müsste, hat er bezahlt. Für meine Schuld hat er bezahlt. Und deswegen macht es mich frei, offen über diese Dinge zu sprechen, um euch zu animieren, anfangen, darüber zu reden. Damit man euch trösten kann und damit ihr auch andere vielleicht besser versteht, wenn die sich öffnen. Ich denke, es geht nur um gelebte Beziehung. Mit all seinen Höhen und mit all seinen Tiefen. Und es geht nicht um das, was ich alles in meinem Leben geleistet habe, sondern was Gott getan hat. Und ohne ihn wäre ich heute nicht hier. Ja, dass wir einander trösten. Das bedeutet, wir sollten uns auch mal wieder öffnen ein bisschen. Und vielleicht müssen wir nicht immer sagen, es passt schon. Vielleicht nimmt man einen anderen Menschen einfach mal nur in den Arm. Die Maya, von der ich euch berichtet habe, die habe ich ja vor 3-4 Wochen im Bautzen dabei gehabt, vor 300 Menschen. Da kam ein Mädchen mit 13 Jahren, sie hat ihren Vater verloren, 2 Tage vor dem Vortrag. Und Gemeindemitglieder haben entschlossen, sie bringen sie mit. Wisst ihr, was die Maya mit diesem Mädchen gemacht hat? Sie hat sie fast 1 Stunde nur gehalten. Nur gehalten, kein Wort gesprochen. Die 15-Jährige, die nicht mehr viel Zeit hat, tröstet die 13-Jährige eine halbe Stunde, fast 1 Stunde. Und vielleicht sind es nicht immer unsere Worte, was der Stefan gerade eben gesagt hat. Wird schon wieder. Vielleicht müssen wir uns einfach nur mal wieder halten. Wie viele Menschen kenne ich, die ihre Eltern, Erwachsene, nur mit der Hand begrüßen und nicht mehr in den Arm nehmen können? Was ist da passiert? Wir sollten uns wieder viel mehr halten. Denn dieser Halt drückt viel mehr aus als so manches Wort.
Und Gott sagt uns in der Jahreslosung, dass er das will. Ich will euch trösten, sagt er. Da steckt ja ganz viel von dem drin, was Gott uns gegenüber machen will. dass er uns einen wertvollen Trost schenkt. Ich habe mal ein bisschen geguckt, das macht man als Theologe so, was das Wort Trost dann im Hebräischen so bedeutet, wo es im Original vorkommt. Nicham heißt das Wort. Und es ist ganz interessant, dass das Wort, das im Hebräischen da steht, was mit Aufatmen zu tun hat. Dass man wieder aufatmen kann. Das hat was mit wieder zu Atem kommen zu tun. Ich glaube, das beschreibt Trost auch ganz gut. Dass man, und das ist vielleicht auch das, was du meinst, wenn du sagst, wir müssen drüber reden, weil man dann wirklich aufatmen kann, weil man dann nicht mehr so zusammengequetscht dasteht, sondern weil man wirklich aufatmet, sich wieder aufrichtet dann auch. Das ist auch Trost. Aufatmen und wieder aufsehen. Ich glaube, Gott gibt uns, wenn er uns tröstet, wieder neuen Atem. Er gibt uns einen neuen Blick. Er lässt uns wieder ganz neu nach vorne schauen. Unsere Jahreslosung, die steht in Jesaja 66, im letzten Kapitel vom Jesaja-Buch. Da am Schluss, wo das Volk Israel nach ganz, ganz vielen schweren Zeiten wirklich Trost zugesprochen bekommt und damit eine Perspektive kriegt für das, was vor ihnen liegt. Wo sie wieder Mut kriegen, wo Gott mit ihnen nach vorne blickt. Noch mitten im Schweren spricht er ihnen Trost zu und gibt ihnen so einen Blick, einen hoffnungsvollen Blick. Und ich glaube, das kann für uns Trost auch bewirken, dass wir nicht nur auf unser Leid sehen, auf unseren Schmerz, auf unsere Situation, auf uns selber, sondern dass wir merken, es gibt noch mehr von Gott, er zeigt uns noch mehr. Dann bleiben wir nämlich nicht in uns selber verkrümmt, dann bleibt uns nicht der Atem weg, sondern können wir ins Leben zurückgehen. Und ein letztes ist ganz interessant. Im Neuen Testament ist der Tröster der Heilige Geist, der als Pneuma, als Atem beschrieben wird. Einer, der alles in sich trägt, was Trost ausmacht, was ich Ihnen jetzt da gezeigt habe. Der Heilige Geist, der schenkt uns Gemeinschaft mit Gott. Der Heilige Geist, der ist die Nähe Gottes, die spürbare Nähe Gottes. Der Heilige Geist versöhnt uns, erhebt uns den Blick und eben ganz wörtlich, er lässt uns aufatmen, weil er der Atem Gottes ist. Das wünsche ich euch für dieses Jahr. Nehmt diese Zusage Gottes mit in dieses Jahr und lebt aus ihr. Gott sagt, ich will euch trösten, wie einst seine Mutter tröstet. Vielleicht zum Schluss, es geht ja um die Mutter. Du redest viel von deinem Vater. Ich habe irgendwie auch Bücher gelesen. Gibt es auch eine Geschichte von deiner Mutter?
Ja, mein Vater hat mir die Genehmigung gegeben, darüber zu sprechen, meine Mutter noch nicht. Ja. Aber sie hat es mir auch nicht verboten. Und von daher... Meine Mama wohnt seit 3 Jahren bei uns im Haus und wir haben uns jetzt gemeinsam auch ein Häuschen gekauft, das wir gerade eben renovieren. Es ist so, meine Mama hat sehr viel durchgemacht, die hat sehr viel erdulden müssen. Aber als ich gehört habe, wie eine Mutter einen tröstet, also meine Mama zum Beispiel, wenn ich Fieber hatte, hat die mir Wadenwickel gemacht. Ja. Wenn ich ausgelaugt war, dann hat sie mir Hühnerbrühe gemacht und ich habe mir meinen eingewachsenen Zehennagel selber operiert. Das war dann nicht so gut, ja, und hatte Blutvergiftung. Und sie war es dann, die mich dann ins Krankenhaus schleppte, ja, also sonst wäre ich vielleicht heute gar nicht hier, ja. Meine Mama ist toll, aber ich habe manchmal so die Fragen gestellt, warum hast du es zugelassen, ja. Ich war in meinem Leben, bin es immer noch manchmal ein sehr dummer Mensch, ja, ein dummer, bockiger, verletzter Mensch, ja. Das bin ich manchmal heute noch und da spreche ich, wie gesagt, offen drüber. Und in dem Moment, wo ich meine Mama gefragt habe, warum hast du es zugelassen, da habe ich es nicht verstanden, das ist ja eine Anklage. Das ist ja, ich schieße auf dich, ich verletze dich. Und wenn ich einen Menschen verletze, dann passiert Folgendes. Ja. Entweder er schießt zurück, er betäubt sich oder er flüchtet. Meine Mama ist geflüchtet. Ich habe es nicht verstanden. Nun habe ich aufgehört mit diesen Fragen und ich liebe sie gesund. Meine Mama konnte bis vor 10 Jahren keine Liebe aussprechen und nicht den Arm nehmen. Ich bitte die Dame von der Presse, das nicht zu schreiben, gell, weil das erzähle ich euch so privat jetzt. Gell, und ich verlasse mich auf euch, gell. Und meine Mama, was machen wir heute? Wir spielen zusammen Fußball im Garten, ja. Ich habe da so einen 1 Euro blauen Teddyball und ich stelle meine Mama ins Tor, weil draußen ist er nicht so gut. Und ja, meine Mama hat pinke Schlappen an, ja. Und wenn meine Mama schießt, da kommt erst der Gummiball und dann muss ich aber nochmal aufpassen, weil meistens fliegt der pinke Schlappen hinterher, ja. Also wir haben uns gesund geliebt und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Sie trägt noch einige Wunden mit sich rum, ich natürlich auch. Aber Gott hat uns versprochen, dass er unser Arzt ist und dass er alles neu macht. Und ich habe die beste Mama auf der ganzen Welt. Und ich habe auch den besten Vater gehabt, den er sein konnte. Er konnte nicht besser sein. Ich habe wirklich den besten Papa auf der ganzen Welt gehabt.
Also man merkt schon, Trost ist dein Thema und alles, was damit zusammenhängt. Und wir werden nachher noch mehr von dir hören, wenn drüben beim Empfang. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Herzlichen Dank für deine Gedanken zum Trost. Und es ist gut, dass wir so einen tröstenden Vers für dieses Jahr haben, dass wir das mitnehmen dürfen in dieses Jahr. Amen.